HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Die Leute haben einfach Angst vor der Inflation.
Inflation ist ja auch nun wirklich nichts Nettes. Das Sonderbare ist, dass sie das nicht sagen, wenn der ganze Finanzmarkt uns um die Ohren fliegt.
Die Inflationsgefahren seien weiter gesunken und die Wachstumsaussichten hätten sich verschlechtert, erklärt Draghi.
Die Befürchtung, die manche Leute haben, ist aber wohl nicht auf kurze Frist, sondern auf mittlere und längere Sicht gerichtet.
Ich halte es für extrem wahrscheinlich, dass wir eine vehemente Inflation bekommen werden innerhalb der nächsten Jahre.
Das, was wir derzeit in den Inflationsraten sehen, geht vor allem zurück auf die gestiegenen Ölpreise. Veränderungen in den indirekten Steuern hat also nichts mit den geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems zu tun.
Dass die EZB beliebig die Geldmenge erhöht, letztendlich schafft das Inflationsrisiken.
Eine sehr gefährliche Strategie, weil sie eben Gefahr läuft, in hoher Inflation zu enden.
Da gibt es natürlich solche Inflationsgefahren. Allerdings halte ich die im Moment wirklich nicht für besonders akut.
Es ist die Frage der Zeit, wann diese Billionen, die jetzt gedruckt werden, wann diese Billionen sich ihren Weg in den Markt suchen und das wird in eine Inflation führen, die uns die Schuhe auszieht.
Wie ist das eigentlich in Ihrer Familie? Debattieren Sie über Inflation? Erzählen Ihre Eltern oder Großeltern häufig von der Flucht? Reden Sie darüber, wie es war, als die Reichsmark keinen Wert mehr hatte? Meine Mutter macht das immer öfter, je älter sie wird, als rückte die Vergangenheit mit Riesenschritten näher. Und ein Wort schwimmt durch ihre Erinnerungen, das eine besondere Aura von Schrecken und Auswegslosigkeit umgibt. Das I-Wort, Inflation. 9 Buchstaben, von denen man annehmen darf, dass sie bei allen älteren Deutschen einen ganz anderen Kosmos von Ängsten auslöst als bei anderen Völkern. Warum das so ist, sogar bei jüngeren Menschen, die Inflation gar nicht kennen, das prüfen wir jetzt in den nächsten 55 Minuten und wir werden nachweisen, Inflationsängste werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Rentnerin Gisela Tietjen stimmt uns da jedenfalls ganz gewiss zu. Sie lebt in einem Seniorenheim in Baden-Baden und schaut mit ihren 101 Jahren auf ein Jahrhundert großer Umbrüche zurück. Der erste traf sie als junges Mädchen und er kam mit voller Wucht.
Gisela Tietjen sitzt aufrecht im Sessel im feinen Seniorenheim Bellevue in Baden-Baden. Rotes Kostüm, Make-up, die Haare sorgfältig frisiert. Die Berlinerin achtet auf sich mit preußischer Disziplin, auch mit 101 noch. Natürlich verfolgt sie die Euro-Krise. Würde sie sich wünschen, dass die Politiker erlebt hätten, was sie erlebt hat?
Ja, das wäre nicht schlecht. Dann fiel es ihnen vielleicht auch leichter, jetzt über diese Krisen hinwegzukommen. Aber woher sollen sie es auch wissen, diese jungen Leute? Sie haben es ja nicht erfahren, nicht?
Diese jungen Leute, das sind Leute wie Angela Merkel, Manuel Barroso, Mario Draghi. Gisela Tietjen hat erfahren, was es heißt, wenn die Inflation galoppiert, wenn Währungen sterben, wenn massiv entwertet wird. Stichwort Inflation. Sie ist noch ein Mädchen, als sie in den 20er Jahren bei einer Filmproduktion mitwirkt, in den Studios der UFA in Babelsberg. Nach den Aufnahmen bekommt sie den Lohn ausgezahlt.
Es war ein Riesenpacken und riesenhafte Scheine. Ich wusste gar nicht, wie ich die unterbringen sollte. Die passten in keine Tasche mehr rein. Es war also enorm. Und ich hatte schon den ganzen Weg nach Hause gedacht, ach, wie schön kann ich meiner Mutter doch jetzt mitbringen, eine große Summe. Aber am nächsten Morgen bekamen sie dann nur noch ein kleines Brot dafür.
Kosten ein paar Millionen Reichsmark. Es ist eine dramatische Zeit. Ersparnisse werden vernichtet. Wer keine Sachwerte wie etwa Immobilien hat, verarmt.
Meine Eltern auch. Also das war allgemein so, nicht? Hatte keiner mehr Geld. Alles war weg, ja.
Es ist nicht das einzige Mal, dass Gisela Tietjen sieht, wie Ersparnisse einfach zusammenschmelzen. In den Kriegsjahren lässt die Regierung die Druckerpressen auf Hochtouren laufen, um die gigantischen Kosten für den Feldzug zu stemmen. All das Geld, das Gisela Tietjen als Balletttänzerin verdient hatte, das sie über Jahre hinweg brav auf ihr Postsparbuch eingezahlt hatte, es ist kaum noch etwas wert. Nach Kriegsende steht sie vor dem Nichts.
Ich habe mir immer nur gewünscht, ich kann alles entbehren, aber hätte ich nur entweder einen starken Kaffee oder einen starken Tee und ein Butterbrot. Weiter wollte ich nichts, aber das gab es eben auch nicht.
Gisela Tietjen hat diese Erfahrung geprägt, die Erfahrung der Entbehrung. Verschwendung ist für Frau Tietjen undenkbar.
Auch heute noch, wenn man ein gutes Stück Seife hat, dann wird das alte Kleidestückchen dann das neue geklebt. Das ist alles bei mir ganz selbstverständlich.
Gehen Sie mit der Konjunktur.
1948 dann die Währungsreform. Deutschland stampft die Reichsmark ein. Ab jetzt heißt das Zahlungsmittel D-Mark. Der Wechsel ist für Besitzer von Waren und Sachwerten ein Plusgeschäft. Sparer wie Liselott Tietjen müssen dagegen wieder bluten.
Mein Mann sagte gleich, du darfst nicht zurückdenken. Das ist jetzt unsere Mark und darauf musst du dich einstellen. Das war sicherlich auch das Beste.
Auch die Euro-Umstellung 2001 nimmt sie gelassen hin. Sie ist daran gewöhnt, dass Ersparnisse nichts Dauerhaftes sind, dass ein Krieg, eine Krise, eine Inflation sie jederzeit wieder zunichte machen kann.
Es ging eigentlich durch mein ganzes Leben. Zwischendurch war mal eine gute Zeit, dann hat man mal wieder etwas anschaffen können und sich verbessert und so. Aber gleich kriegte man wieder eins drauf, nicht? Und so erscheint einem diese Euro-Krise, wenn man das alles mitgemacht hat. Ja, die muss man auch durchstehen, aber das werden wir ja auch schaffen.
Mit 101 wird man eben doch ein bisschen gelassener. Frau Tietjen rückt ihr rotes Jackett zurecht, steht auf und empfiehlt sich. Zu dem, was 101-Jährige in Baden-Baden nachmittags zu tun pflegen, zum Bridge-Spielen.
Was für eine Geschichte. Wenn man Inflation und Weltkrieg überlebt hat, geht man am Ende wohl zwangsläufig an den Spieltisch. Der Kollege Marc Ducke kam jedenfalls ganz beeindruckt aus Baden-Baden vom Interview zurück. Und als er von Liselott Tietjen erzählte, hatten wir den Wunsch, da sollten wir doch mal tiefer bohren. Warum kostete 1923 eine Fahrt mit der Frankfurter Straßenbahn plötzlich 90 Milliarden Reichsmark? In welcher Zeit spielte sich das ab?
1923, da ging ja dann die Mark rapide runter. Es kamen also Preise, die fantastisch anmuten und es war auch gar keine Möglichkeit mehr, Ausgaben einzuschreiben, denn die Preise richteten sich nachher nach Millionen, dann nach Milliarden und dann nach Billionen. Und so konnte einem das passieren, und es ist einer Bekannten von mir passiert, dass sie mit der Straßenbahn frühmorgens zu ihrem Dienst gefahren ist, von Frankfurt nach Niederrad, und abends musste sie nach Hause dibbeln, denn in der Zwischenzeit ist das Fahrgeld erhöht worden. Und es war auch gar keine Möglichkeit mehr, Billette mit Preis aufzudrucken, sondern es wurden schließlich nur noch so Papierfetzen ausgegeben, auf denen irgendeine Bemerkung stand.
Dass man von der Mutter schnell geschickt wurde, mit dem Geld noch schnell zum Bäcker zu gehen, weil es nachher eine Stunde darauf schon keinen Wert mehr hatte. Gell? Das ist ja damals, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Inflation, die ist nicht zu vergleichen mit der Geldentwertung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Die war ja auch, aber doch nicht in dem Umfang. Die Inflation im Ersten Weltkrieg war doch viel, viel härter und einschneidender. Das war schon schlimm.
Dort in der Florastraße war ein Haus, da war eine Wirtschaft drin. Und die Frau hat das Haus in der Inflationszeit für 300.000 Mark verkauft. Und da ging sie in die nächste Bäckerei und hat genau ein Laib Brot dafür gekriegt. Mehr brauche ich Ihnen nicht sagen.
Anzeige in der Frankfurter Zeitung, August 1923.
Kein Mangel an Zahlungsmitteln. Wir liefern unter anderem innerhalb 2 Tage ausreichende Zahlungsmittel für ein hiesiges Werk der chemischen Großindustrie. Aufträge für Notgeld in drucktechnisch und künstlerisch hervorragender Ausführung können sofort erledigt werden. Grafische Kunstanstalt Wüsten & Co., Frankfurt am Main, Abteilung Wertpapierdruck.
Das klingt, als habe sich in den frühen 20er Jahren plötzlich die Zeit beschleunigt und die Menschen hasteten ihr atemlos hinterher. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker in Frankfurt. 90 Milliarden Reichsmark, war das ein einzelner Schein oder ein ganzes Paket?
Das war ein ganzes Paket. 90 Milliarden Scheine gab es nicht.
Und wie schwer stellen wir uns das Paket vor? War das ein großer Korb? War das mehrere Kilo schwer? Wie viele Scheine waren das ungefähr?
Wie viele Scheine das ungefähr waren, kann ich Ihnen so aus dem Kopf gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, und da gibt es auch sehr schöne Bilder, dass zum Teil die Männer und Frauen, wenn es zum Lohnzahlen kam, mit Waschkörben gekommen sind und man das Geld dann mit dem Waschkorb fortgetragen hat. Es kamen auch Schiebkarren zum Einsatz und ähnliches mehr. Es wurden auch Geschichten erzählt, aber ob die stimmen, ist nie wirklich überprüft worden. Deswegen des Wertverfalls die Scheine besser als Heizmaterial verwendet worden seien, als Zahlungsmittel, weil die, sobald man dann beim Kaufmann war, bereits keinen Wert mehr hatten. Und da hat man sie dann am besten gleich in den Ofen gesteckt, denn von der Menge her war der Heizwert ja gegeben. Aber das ist nicht überwältigt, das ist nicht belegt.
Wenn 90 Milliarden Reichsmark, um eine Straßenbahnkarte zu lösen, schon ein ganzes Paket waren, dann mussten doch die Banken Tag und Nacht Geld drucken, oder?
Ja, die Banken haben das ja gar nicht getan. Die Banken hatten ja selber das Problem, wo kriegen sie das Geld her, das nachgefragt wird, das ausgezahlt werden soll. Das war vor allen Dingen die Reichsdruckerei, die sehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stieß und die dann alle möglichen Druckereien beauftragt hat, für sie Geld Scheine herzustellen. Das ist ein großes logistisches Problem gewesen, vor allen Dingen in der Phase der Hyperinflation, also zwischen Mitte 1922 und Ende 1923. Das war schon ein großes Problem, diese Menge überhaupt zu bewältigen. Und in der Regel hat es dann vor allen Dingen 1923 auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, man kam mit dem Gelddrucken gar nicht mehr der Inflation hinterher.
Gibt es denn aus Sicht des Wirtschaftshistorikers einen Punkt, wo Sie sagen würden, da wurde der Hebel umgelegt, ab dann begann die große Geldentwertung?
Das ist in dieser Weise so präzise zu sagen nicht möglich. Es gibt verschiedene Schritte, die sehr wichtig waren. Der erste ist zweifellos die Kriegsfinanzierung und die Aufhebung der Goldeinlösepflicht, die in allen kriegführenden Staaten 1914 schon erfolgt ist. Bis 1916 waren die Haushalte einigermaßen noch gedeckt, vor allen Dingen durch Anleihen, die bei der Bevölkerung aufgenommen worden sind, jetzt im deutschen Fall. Danach begann der Anteil der Schuldenfinanzierung immer mehr zu werden. 1918 waren von den Kriegskosten etwa 60% durch Anleihen gedeckt und nur 40% waren mehr oder weniger mit der Geldpresse bedient worden. Das war schon ein erhebliches inflationäres Potenzial, zumal ja auch die Güter gar nicht zur Verfügung standen. Die waren ja an die Fronten gegangen und man hatte damit aufeinander geschossen. 1918 stellte sich die Frage, wie wollen wir zurück in die Friedenswirtschaft? Wollen wir das machen, indem wir anfangen zu sparen und den alten Geldwert wiederherstellen, oder geben wir angesichts der großen sozialen Probleme nicht noch mehr Geld ins System? 1918 entscheidet man sich in Deutschland im Grunde genommen, das durch eine Ausweitung der Geldmenge zu bezahlen. Das funktioniert auch einigermaßen. Bis in die frühen 1920er Jahre steht Deutschland sogar ganz gut da. Dann spitzt sich das Reparationsproblem zu und als schließlich 1923 die Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschieren und die Reichsregierung sagt, wir finanzieren den Widerstand aus der Geldpresse, da bricht das Geldsystem in Deutschland mehr oder weniger zusammen. Es ist also ein langer schleichender Prozess gewesen, ein langer, schließlich offener Prozess gewesen.
Und dann begann das große Gelddrucken, so wie Sie es eben beschrieben haben. Es gab damals in der Weimarer Republik keine Bundesbank, anders als heute. War das Fehlen einer solchen Institution ein systemischer Fehler?
Naja, es gab schon. Die Reichsbank gab es natürlich, aber die Reichsbank war keine unabhängige Einrichtung, sondern die Reichsbank arbeitete eben eng mit der Politik zusammen. Und eine der großen, wenn man so will, Schlussfolgerungen aus dem Desaster der Hyperinflation war ja der, dass mit dem Gesetz über die Reichsmark und mit den Neubestimmungen über die Reichsbank nach 1924 die Reichsbank von der Politik unabhängig gemacht worden ist und man ihr per international kontrollierter Auflage vorgegeben hat, sie dürfe nur noch maximal 400 Millionen Reichsmark dem Reich und Kredit geben. Also man hat daraus schon gelernt. Vorher war die Reichsbank eben nicht unabhängig und insofern konnten sich Politik und Führung der Reichsbank darauf verständigen, dass man lieber Geld druckt, als eventuell soziale Konflikte in Kauf zu nehmen.
Wie haben denn, als die Menschen so panisch und so verzweifelt waren, ich glaube, das kann man rückwirkend wirklich sagen, die Parteien versucht, dieser galoppierenden Geldentwertung Herr zu werden, sie irgendwie aufzuhalten? Die Schaffung einer Unabhängigkeit war ja erst später der Reichsbank.
Man hat das faktisch nicht getan. Also es waren ja nach 1918 verschiedene parlamentarische Regierungen in Deutschland aller möglicher Couleur, SPD geführt, Zentrums geführt, liberal geführt. Alle haben letztlich angesichts der großen Probleme, die man hatte, auf die Notenpresse gesetzt und geglaubt, dass sie die Probleme besser durch die Notenpresse als durch eine restriktive Haushaltspolitik in den Griff bekommen. Und erst als 1923 in der Hyperinflation wegen dieser galoppierenden Geldentwertung das Zahlungssystem vollständig seine Funktion verloren hat und als Deutschland dann auch seinen Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag, den Reparationsverpflichtungen, nicht mehr nachkommen konnte, da haben sich dann die Reichsregierung und die ausländischen Gläubiger schließlich darauf verständigt, dass man hier zu einer Änderung kommen muss. Und dann hat die Regierung unter Stresemann im November 1923 im Grunde genommen mit einer Währungsreform von heute auf morgen diesen Prozess gestoppt. Und 1924 mit dem Dorfplan wurde dann die internationale Kreditfähigkeit wiederhergestellt und das Reich konnte dann auch seinen Reparationsverpflichtungen wieder nachkommen.
Gab es denn damals überhaupt eine gesellschaftliche Gruppe, die sich dieser Geldentwertung entziehen konnte? Wie haben sich die großen Vermögen damals gerettet? Konnten sie das überhaupt?
Ja, eigentlich nur zum Teil. Man muss sehen, bei einer solchen galoppierenden Inflation profitieren vor allen Dingen die Schuldner. Denn deren Verpflichtungen werden ja weniger. Man konnte einen Millionenkredit im Grunde genommen aus der Brieftasche zurückbezahlen. Die großen Verlierer im Spiel waren die Gläubiger. Und das sah vor allen Dingen so gesehen der Mittelstand, der während des Ersten Weltkrieges seine Guthaben in die Reichsanleihen, in die Kriegsanleihen investiert hatte, um eben aus vaterländischer Pflicht seinerzeit die Kriegsführung zu erleichtern, hatte man diese Anleihen gekauft und die waren plötzlich nichts mehr wert. Also diese Menschen haben zunächst ihre Ersparnisse verloren. Überhaupt Geldwertbesitzer und Kreditgeber waren eigentlich, wenn man so sagen möchte, die Gelackmeierten. Die Arbeiterschaft hat es nicht so stark getroffen, weil sie auf der einen Seite ja nicht so viel hatte, was sie verlieren konnte, um es mal so zu sagen, ich meine das gar nicht zynisch. Auf der anderen Seite hatte die Arbeiterschaft auch den Vorteil, dass ihre Lohnzahlungen ja sehr schnell immer erfolgten und von daher war es möglich, dann Inflationsanpassungen zu machen. Auch so gesehen war die Mittelschicht eigentlich die am meisten von der Inflation Betroffene, weil deren Löhne und Gehälter nicht kurzfristig angepasst werden konnten und man von daher sehr, sehr viel verloren hat. Bei den großen Vermögen war es unterschiedlich. Wenn es Geldvermögen oder Stiftungsvermögen war, dann war das auch futsch 1923/24. Man denke nur an unsere Frankfurter Stiftung, die faktisch alle ihr Eigenkapital in dieser Zeit verloren haben. Wenn sie aber Effekten besessen haben, also Sachkapital besaßen, seien es Aktien oder Häuser oder andere Dinge, dann konnten sie unter Umständen sogar profitieren, nämlich dann, wenn sie vorher Schulden hatten, die sie dann durch die Inflation losgeworden sind.
Und wenn heute die Inflationsrate steigen würde, dann wäre doch auch wieder der Mittelstand das Opfer, jedenfalls die Sparer mit mittleren Vermögen.
Ich glaube schon. Es sind von einer Inflation werden immer die Menschen am stärksten betroffen, die, sagen wir mal, ein bisschen Geld gespart haben und die aufgrund ihrer Arbeitsmarktsituation nicht dazu in der Lage sind, schnell Lohnerhöhungen oder andere Dinge durchzusetzen. Also klassisch normalerweise der Mittelstand, Angestellte, Gehaltsempfänger und, die auch ein bisschen was auf der hohen Kante haben, die trifft das zuerst. Für die Arbeiterschaft heißt oder hieß in den 20er Jahren jedenfalls höhere Inflation, dass die Lohnverhandlungen härter wurden, weil jede Inflation schlägt letztlich auf die Lohnverhandlungen durch und die Arbeiter verlangen dann zu Recht, dass in den Lohnabschlüssen darauf Rücksicht genommen wird. Wenn wir daher jetzt wieder mehr Inflation bekommen, dann trifft das zum einen den Mittelstand in seinen Vermögenspositionen vor allen Dingen und die Arbeiterschaft, die Gewerkschaften werden sicher nicht mehr so ruhig sein bei Lohnverhandlungen, wie wir das gewohnt sind.
Erläuterung des Frankfurter Wirtschaftshistorikers Werner Plumpe. H2 Kultur der Tag, heute über die Inflationsangst der Deutschen. Die Erfahrungen unserer Großeltern und Eltern aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die wirken nach und sie vererben sich auch auf spezifische Weise. Natürlich prägten sie auch den Gründungsprozess der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass wir heute eine Institution wie die Bundesbank haben, ist eine Folge davon. Sie lebt vom Vertrauen, das es in der Weimarer Republik nicht gab, Judith Kösters berichtet.
Heute Abend haben die Militärregierungen der drei westlichen Besatzungszonen die ersten Mitteilungen über die Neuordnung der deutschen Währung bekannt gegeben. Mit dem kommenden Sonntag werden diese drei Zonen, also der größte Teil Deutschlands, eine neue Währung haben. Die neue Währung heißt die Deutsche Mark.
Per Radio erfuhr die deutsche Bevölkerung am 18. Juni 1948 von ihrem Glück. Jack Bennett, in der amerikanischen Besatzungszone zuständig für Finanzen, ließ sie wissen, eine neue Währung sollte kommen, und zwar am darauffolgenden Montag, dem 21.06.1948. Die Währungsreform als Wendepunkt, als Stunde Null und Ausgangspunkt des deutschen Wirtschaftswunders. So war das damals, zumindest in der kollektiven deutschen Erinnerung. Im Juni 1948 selbst war die Begeisterung allerdings gar nicht so groß.
Von mir aus brauchst du ja nicht kommen, dann kann ich mein Studium nicht bezahlen.
Wieso denn? Dann weiter sind sie dann Groschen teurer und dann sind sie 20 Pfennig teurer und dann wieder 30 Pfennig.
Ohne Produktion und ohne Rohstoffe und Lebensmittel kann man keine Währungsreform durchführen.
Währungsreform hieß alles auf Null. Und es hieß vor allem, Geld war plötzlich wieder etwas wert. Die D-Mark eine harte Währung, eine Währung mit Bestand, etwas Dauerhaftes. Genau, was die Deutschen so herbeisehnten. Etwas, an dem sie sich festhalten konnten. Keine Ideologie mehr, kein Führer, keine Expansion, sondern etwas Grundsolides. Und sie bekamen die Mark. Und als Hüterin dieser neuen Gewissheit die Bundesbank. Eine ausdrücklich unabhängige Notenbank, die nur ein Ziel verfolgen sollte, die Stabilität der neuen Währung. Der deutsche Wirtschaftswunderkanzler Ludwig Erhard wusste das auch genau und stellte sich hinter die Bundesbank.
Es ist die Verantwortung der Regierung, und ich sehe es als meine eigene im Besonderen an, immer wieder zu mahnen und immer wieder hart zu sein, um die Währung, die innere Stabilität und damit auch die wirtschaftliche Stabilität zu verteidigen.
Die Bundesbank ist auch das Gegenmodell zur Glitzerbankenwelt, die uns die Finanzkrise beschert hat. Der derzeitige Bundesbankpräsident Jens Weidmann weiß genau, welches Erbe er da angetreten hat. Er gibt den nachdenklichen Mahner, zum Beispiel bei einem Kolloquium zu Goethe und dem Geld in dieser Woche in den Räumen der Bundesbank.
Heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt. Banknoten sind bedrucktes Papier. Um genauer zu sein, müsste man beim Euro sagen, Baumwolle, bedruckte Baumwolle, Münzen sind geprägtes Metall.
Bedrucktes Papier bzw. Baumwolle, das ganz schnell auch wieder nur das sein kann, wenn man nicht aufpasst. Das ist die Botschaft dahinter. Dann zitiert der Bundesbankfürst Weidmann noch den Dichter Fürsten Goethe. In Faust versucht Mephisto, den Kaiser zum Gelddrucken zu verführen.
Der Kaiser erwidert schließlich auf Mephistos geschickten Überredungsversuch: Ich habe satt das ewige Wie und Wenn. Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff es denn. Und Mephisto antwortet darauf: Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr.
Jens Weidmann versucht das ja gerade als Bundesbankpräsident zu vermeiden. Wie Erfahrungen mit rasender Geldentwertung unser demokratisches politisches System geprägt haben, Judith Kösters hat das eben dargestellt. Möchten Sie wissen, wie aus Erfahrungen mit rasender Geldentwertung und politischer Unsicherheit Tanzmusik wurde?
Früher, früher, da war das Leben schön, da konnte man noch bei mir einen 1000-Mark-Schein sehen. Heute, heute, da ist das Geld sehr knapp. Ich pumpe mir 3 Mark und zahle jährlich ab. Miese Zeiten, wo man hinsieht, wo man hinhört, lauter Pleiten. Früher kurbelte man seinen eigenen Wagen an und jetzt fährt man gratis vorne auf der Straßenbahn. Miese Zeiten, wo man hinsieht, wo man hinhört, lauter Pleiten. Auch mein letzter Anzug sieht schon aus sehr mies, weil ich ihn zum 3. Mal schon wenden ließ. Früher, früher, da hatte Gott sei Dank der kleinste Säugling schon ein Konto auf der Bank. Heute, heute, da schwärmt man meistens sehr für'n bargeldlosen, ungedeckten Scheckverkehr. Miese Zeiten, wo man hinsieht, wo man hinhört, lauter Pleiten. Hab ich heute keine Dollar, keine Pfund, denk ich, Gott, die Hauptsache ist, man ist gesund.
Willi Rosen war das. Er besang beschwingt miese Zeiten. H2 Kultur der Tag, heute über Inflationsangst, das Gen der Deutschen. Jedenfalls das Trauma der Deutschen aus Gründen, die wir vorhin beschrieben haben. Bei der Recherche zu dieser Sendung stießen wir auf einen Text der Schauspielerin und Komödiantin Esther Schweins. Sie ist Jahrgang 1970, erfuhr also das, was Helmut Kohl mal die Gnade der späten Geburt nannte. Keine Verstrickung mit dem Dritten Reich, keine Erfahrung mit Flucht und Geldentwertung. Esther Schweins ist vielmehr Generation Golf. Und jetzt hören Sie mal, was Esther Schweins viele Jahre geträumt hat.
Ich trage Zöpfe, eine weiße Bluse und darüber ein blaues Dirndl. Ich laufe auf einer Wiese umher, als plötzlich ein entsetzlicher Krach Himmel und Erde aufreißt, sich Dunkelheit zu allen Seiten auftürmt, mir das Atmen unmöglich wird. Die Dunkelheit packt mich und katapultiert mich durch eine unsichtbare Röhre ins Nichts. Auf einmal wird es wieder Licht. Vor mir steht ein einäugiger Mann und hält mir einen Strauß Gänseblümchen hin. Ich nehme sie und die Furcht weicht tiefem Frieden. Dann finde ich mich mit anderen Kindern auf einem Lehmhügel wieder. Wir spielen mit Glassteinen, bis eine Windböe meine Gänseblümchen mit sich reißt. Ich darf nicht aufblicken, sonst ist wieder ein Kind weg. Komme vielleicht ich an die Reihe. Ich kann nicht anders, blicke wiederholt verstohlen auf. Immer fehlt eines oder mehrere Kinder. Ich weiß, sie kommen nicht wieder. Ich bin dran. Ich stehe mit anderen Kindern vor einem Wachhäuschen an und habe Furcht. Die Männer, die uns durchwinken, lächeln. In ihren Mündern ist es schwarz. Wieder packt mich die Dunkelheit. Es geht durch die unsichtbare Röhre, die ich nicht berühren darf, wie auf einer Achterbahn durch das Nichts. Urplötzlich sitze ich wieder auf dem Lehmhügel. Ich bin allein. Keines der anderen Kinder ist mehr da. Dann steht dort wieder der Einäugige. Jetzt hält er nur ein Gänseblümchen in der Hand. Ich nehme es, atme auf und erwache.
Esther Schweins ist inzwischen eine erwachsene Frau und ihre Mutter Großmutter, als sie ihr zum ersten Mal von demselben immer wiederkehrenden Traum berichtet. Sie hört gespannt zu. Als Lärm und Dunkelheit sich auftürmen, schluckt sie. Und als die Szene mit dem Gänseblümchen kommt, fängt sie zu weinen an. Sie beruhigt sich, beginnt selbst zu erzählen.
Es ist März 1942, als sich meine Mutter damals 5 das Haar zu Zöpfen geflochten hat, in einem blauen Dirndl davonstiehlt, um auf einer Wiese für ihre Mutter Gänseblümchen zu pflücken. Die Mutter freut sich, stellt die Blümchen in einer Vase auf eine Kommode, als der Bombenalarm losgeht. Die Flieger sind schon über der Stadt, sie verschanzen sich im Keller. Den Kopf zwischen den Knien bangt das kleine Mädchen um die Gänseblümchen, die nun ganz alleine auf der Kommode stehen. Sie werden getroffen an diesem Tag, es sollte viele Stunden dauern, bis sie befreit wurden. Das Mädchen ist geblendet, doch es sieht, dass es keinen dritten Stock, kein Haus, keine Kommode mehr gibt. Mein Vater und Ehemann der Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon an der Front gefallen. Er war eingezogen worden, obwohl er nur auf einem Auge sehen konnte. Über ihn, die Kinder und die Gänseblümchen wurden nie geredet, obwohl mir im Laufe meiner Jugendzeit viele Geschichten aus dem Krieg erzählt wurden. Ich habe die Kindheitsängste meiner Mutter verträumt,
sagt die 1970 geborene Schauspielerin Esther Schweins. Sie träumte die Kindheitsängste ihrer Mutter. Wir halten das für eine Sache für eine Familientherapeutin und die Autorin des Buches »Die geheimen Ängste der Deutschen«, Gabriele Baring in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Frau Baring, eine Ihrer Beobachtungen in zahlreichen Therapien ist, Erfahrungen überspringen Generationen. Aber viele wissen das lange gar nicht, so wie Esther Schweins zum Beispiel. Wann kommt dann sowas plötzlich ans Licht?
In der Regel überhaupt nicht. Ja, diese ererbten, übernommenen, bei Esther Schweins, ich bin übrigens sehr dankbar, dass Sie diesen Text vorgelesen haben. Ich habe ja mitgehört und bin gerade auch sehr erschüttert. Ich kenne ihn, habe ihn schon häufiger gelesen und auch gehört. Und was wir da über sie und von ihr erfahren, ist Massenschicksal. Bloß sehr wenige haben die Chance, sich dessen bewusst zu werden. Und die Symptome dieses Leids, das sie unbewusst in sich tragen, äußern sich dann als alle möglichen Formen von Krankheiten, von Ängsten, von Panikattacken. Es kann so banal sein, dass sie nicht unter einer Brücke durchfahren können. Es kann aber auch der kreisrunde Haarausfall sein, was auch immer. Es somatisiert sich, also es verkörperlicht sich und es zeigt sich in der Erfolglosigkeit, im Beruf, in Beziehungsstörungen, in allem Möglichen. Und mit solchen Symptomen kommen die Leute in meine Praxis und zu 80% aller Fälle finde ich Heilung, finde ich Lösung, wenn ich in die Vergangenheit gehe, in die ganz alten Geschichten.
Sie haben, Frau Baring, in Ihrer Praxis beobachtet, dass Ängste beispielsweise seltener von der Mutter auf das Kind übertragen werden, als vielmehr von Großeltern aufs Kind. Warum ist das so?
Naja, die Eltern reagieren direkt auf das Schicksal der Großeltern und überspielen tapfer, versuchen gute Kinder zu sein, wie eigentlich alle Kinder versuchen gute Kinder ihren Eltern zu sein. Und versuchen auch wieder gut zu machen und folgen dem Auftrag der Eltern, nicht an das Traurige, an das Schwere zu rühren. Es wird dann, kommt sehr leicht dazu, dass nicht gesprochen wird. Aus Liebe, ja? Nicht aus Feigheit, nicht aus unlauteren Motiven, sondern aus Liebe wird nicht gesprochen, um sich gegenseitig zu schützen. Das alles ist aber im Raum und wird von der nächsten Generation unbewusst gewusst. Ja, die Kinder sind Zelle der Mutter gewesen, haben dieses Ganze unbewusst mitgeerbt. Wir wissen ja aus der Genforschung, dass man aus einer Zelle ein Schaf, zum Beispiel Dolly, klonen konnte. Und dass die Zelle trägt wesentlich mehr Informationen als nur die, die notwendig sind, um die Physis wiederherzustellen. Wir haben also das Wissen von Generationen unbewusst in uns und wir leiden mit. Und das Problem ist, wir wissen nicht, woran wir leiden. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, dass wir uns schlecht fühlen. Und wenn Sie in Berlin, wo ich wohne, durch die Straßen gehen und den Leuten ins Gesicht schauen, dann sehen Sie überwiegend das, dass Leute sich schlecht fühlen. Sie sehen es in ihren Augen, Sie merken es an ihrem Verhalten. Berlin ist nun auch eine besonders gebeutelte Stadt.
Frau Baring, Sie machen ja Familienaufstellungen und eine Ihrer Beobachtungen aus diesen Aufstellungen ist, wir sind nicht frei, wir repräsentieren das gesamte Unterbewusste der ganzen Familie, also auch Ängste vor Geldentwertung?
Das ist, müsste man also in jedem Einzelfall genauern, wie ich das sagen würde, genauern. Sicherlich. Deutschland ist im letzten Jahrhundert, in den meisten Jahrzehnten wirklich durch die Hölle gegangen. Europa hat den Zusammenbruch aller Zivilisationen erlebt. Und die Geldentwertung, die Inflation, die Not, das jahrelange Hungern, zweimal, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Kriege, dass massenhafte Kinder, Babysterben auch zu der Zeit, das ist ja auch verknüpft mit ganz vielen anderen Katastrophen, die gleichzeitig passierten. Das wird in Erinnerung zum Paket. Wir wissen, wenn wir nur unseren Kopf benutzen, dass ein bisschen ärmer zu werden nun auch nicht die Katastrophe ist. Wir können, glaube ich, alle mit weniger zurechtkommen.
Auch das, nicht alle.
Das, was heute als Armut bezeichnet wird, wird von denen, die Nachkriegsjahre miterlebt haben, doch eher belächelt. Nicht? Also das ist ein Klagen auf noch relativ hohem Niveau. Ich habe sie ja nicht miterlebt. Ich bin Jahrgang 1954. Aber das, was wir damit verbunden auch erinnern, ist schrecklich. Und es ist so, dass dieses zutiefst verschreckte Volk, die Deutschen, verschreckter als alle anderen Nationen, die uns umgeben, nicht die Widerstandskraft hat, die Fähigkeit, so wie andere Völker, die ja mit den gleichen wirtschaftlichen Umständen umgehen müssen, so gut zurechtzukommen. Bei uns ist immer sofort die totale Panik. Konnte man ja auch bei dem Fukushima-Unfall, Reaktorunfall sehen. Aber die Panik bei uns war grenzenlos und geradezu auch selbstbezogen und narzisstisch, denn wir sorgten uns nur um unsere Zukunft. Das Mitgefühl für die Japaner war bei weitem nicht in dem Maße festzustellen, wie das in anderen Nationen in den Zeitungen gespiegelt wurde. Die fragten sich wirklich, wie es den Japanern geht. Bei uns ging es nur um uns und was uns mal passieren könnte eventuell. Das ist schon sehr auffällig.
Erläuterung der Familientherapeutin Gabriele Baring. Vielen Dank und ein Gruß nach Berlin. H2 Kultur der Tag, heute über Inflationsängste. Die überspringen Generationen, wie die Familientherapeutin uns eben beschrieben hat, aus ihren Sitzungen mit Patienten. Ängste können das Unterbewusste eines Clans dominieren. Das bearbeiten dann Therapeuten. Aber auch Komponisten, wenn sie den Zeitgeist einer Epoche beschreiben, wie Kurt Adolf Thielen.
Schön ist doch das Leben auf dieser bunten Welt. Wir können einen heben, so oft es uns gefällt. Das macht uns allen Spaß, erobern noch ein Glas. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Und darauf trinken wir.
Prost, Inflationsangst, ein deutsches Trauma. Jeder deutsche Bundespolitiker nach 1948 wusste, gleichgültig aus welcher Partei, Geldwertstabilität muss zum Markenkern meiner Politik werden, sonst straft mich mein Wähler ab. Frage an Professor Manfred Schmidt, Sie lehren Politikwissenschaften an der Universität Heidelberg. Dieses Wissen, Geldwertstabilität muss zum Markenkern meiner Politik werden. Wie hat sich das auf die Finanzpolitik der Bundesregierungen ausgewirkt?
Dass die Preisstabilität ein so hohes Gut wurde, hat viele Folgen für andere Politikfelder. Es hat Folgen für die Finanzpolitik. Sie muss gegebenenfalls zurückstecken hinter den Vorgaben der Geldpolitik der Zentralbank. Der Vorrang der Preisstabilität hat aber auch Folgen etwa für die Beschäftigungspolitik und für die Lohnpolitik, jedenfalls in Konfliktfällen, etwa wenn die Lohnpolitik nach zu ehrgeizigen Lohnabschlüssen strebt, die womöglich Lohnpreisspiralen in Gang setzen, so wie wir das ja in der ersten Hälfte der 70er Jahre in einem sehr großen Ausmaß hatten.
Nicht nur die Bundesregierungen nach 1948 mussten sich der Geldstabilität in der einen oder anderen Weise verpflichten. Es mussten auch die Bundesbankpräsidenten schon qua Job. Aber das war doch die besondere und ist es bis heute die besondere politische Rolle der Bundesbank, dass man da sozusagen im Zusammenspiel mit der Politik dafür gesorgt hat, dass Inflation eben gering bleibt?
Das ist richtig. In institutioneller Hinsicht war die Deutsche Bundesbank, die seit 1957 an die Stelle der Bank Deutscher Länder trat, die zentrale Einrichtung, die Institution, die für die Preisstabilitätspolitik eintreten sollte und ja auch eingetreten ist, und zwar in einem international wirklich bemerkenswerten Ausmaß. Zusammen mit der Schweiz war Deutschland und ist Deutschland bis heute der Weltmeister bei der Bekämpfung von Inflationsraten. Unabhängigkeit der Bundesbank, der Zentralbank, vor Einführung des Euros bedeutete Unabhängigkeit der Geldpolitik von Wahlen, von Parlamenten und auch Unabhängigkeit von direktem Regierungseinfluss. Die Regierungen konnten nur insoweit mitwirken, als sie das Personal in den Leitungsgremien der Deutschen Bundesbank vorschlagen konnten. Ernannt hat das dann der Bundespräsident.
Wir haben versucht, in dieser Sendung zu zeigen, wie Inflationsängste geradezu Generationen überspringen. Da kann man doch vermuten, dass auch die Präsidenten der Bundesbank jeweils dieses Inflationstrauma verinnerlicht hatten und wussten, was sie tun mussten.
Ja, so ist das. Das ganze Spitzenpersonal der Deutschen Bundesbank war zutiefst geprägt von den Erfahrungen und von der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung in Fragen der Geldpolitik. Und sie waren zutiefst geprägt von der Überzeugung, dass die Priorität für Preisstabilitätspolitik die beste aller Maßnahmen ist, um eine stabilitätskonforme wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten.
Haben Sie schon mal im Rückblick auf die Jahre bis 1948 erlebt, dass ein Bundesbankpräsident wie jetzt Jens Weidmann eine derart öffentliche Rolle spielt und derart klar Position bezieht?
Klar Position bezogen haben die Bundesbankpräsidenten immer, wenn es um große Konflikte mit der Politik, mit der Finanzpolitik oder Wirtschaftspolitik oder Lohnpolitik ging. Aber noch nie stand ein Bundesbankpräsident so einsam da, wie es jetzt mittlerweile Weidmann im Kreis des Rats der Europäischen Zentralbank ist und wie es auch Weidmann im Vergleich etwa mit dem Bundesfinanzminister Schäuble oder mit der Kanzlerin ist. Die haben zwar das Lippenbekenntnis für Fortsetzung der Preisstabilitätspolitik, aber stützen ihren Bundesbankchef im EZB-Rat, also im Rat der Europäischen Zentralbank, nicht.
Professor Schmidt, mal eine persönliche Frage. Haben Sie Angst vor Inflation oder ist das Wort Angst zu stark?
Ja, ich habe Sorgen vor Inflation. Das ist in meiner Generation ja zutiefst eingeprägt. Meine Eltern und die Großeltern haben furchtbar gelitten unter den Hyperinflationen von Weimar und von der Währungsumstellung von 1948. Zweimal Verlierer, zweimal Existenzen vernichtet. Das geht natürlich nicht unbemerkt an den späteren Generationen vorbei. Aber jetzt unabhängig davon, der kühle Verstand sagt einem, eine Preisstabilitätspolitik ist Sozialpolitik auf leisen Sohlen. Und sie kommt keineswegs nur den großen Geldvermögen zugute, sondern ganz wichtig und vor allem auch den kleinen Einkommen und den Sozialrenten. Nämlich nur dann, wenn die Leute kalkulieren können mit relativ stabilen Preisen, haben sie die Aussicht auf eine sichere Planung ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft.
Und was schätzen Sie, wo ist für die deutsche Öffentlichkeit die kritische Marke erreicht? Ab 4% Inflationsrate?
Das ist schwierig zu sagen. Es ist viel Psychologie im Spiel und es kommen Erwartungswerte hinzu. Gemessen am Erwartungswert könnte man sagen, weil in den letzten 30 Jahren die durchschnittliche Inflationsrate bei 2% lag, darf die kritische Inflationsrate nicht weit von diesen 2% entfernt sein. Es kommt aber noch ein Glaubwürdigkeitseffekt hinzu. Wenn eine Inflationsrate steigt und man zugleich eine glaubwürdige Gruppe von Zentralbankfachleuten hat, dann ist der Großteil der Wähler offenbar bereit, das zu akzeptieren. Aber wenn die Zentralbankfachleute im Urteil der Bevölkerung nicht als glaubwürdig gelten und vielleicht sogar den Eindruck erwecken, dass sie Inflation in Kauf nehmen, dann ist womöglich schon eine Preissteigerung von 3% die Schwelle, ab der die Alarmglocken schellen.
Einer der Chefs der Deutschen Bank, Anshu Jain, der ist kein Zentralbanker, aber ein wichtiger Banker für Deutschland und in Deutschland, hat schon gesagt, ja klar, der Preis für die Euro-Rettung, der Preis für Europa wird Inflation sein. Das hat er kürzlich in einem Interview mit der Welt am Sonntag gesagt. Ganz schön leicht dahergesagt, nicht wahr?
Leicht dahergesagt, aber nicht unbegründet, muss man hinzufügen. Denn die Kosten des Euro-Schuldenmanagements sind bereits jetzt für Deutschlands Steuerzahler sehr, sehr hoch. Und man muss befürchten, dass die Kosten nicht geringer werden, sondern womöglich noch weiter steigen. Nämlich dann, wenn auch noch andere Euro-Mitgliedstaaten, nicht nur Griechenland, in große Krisen geraten und wenn dann Deutschland einspringen muss und die Haftung für Schulden übernehmen muss, die andere angehäuft haben.
Erläuterungen des Heidelberger Politikwissenschaftlers Manfred Schmidt. H2 Kultur der Tag, heute über Inflationsangst. Das ist ein mächtiges Gefühl. Und wie bei allen mächtigen Gefühlen koppelt sich die Emotion gerne auch mal vom Gegenstand ab. Das ist in der Liebe oft so und manchmal auch mit der gefühlten Inflation.
Die Preise steigen derzeit ziemlich moderat. Im August lag die Inflationsrate bei 2,1%. Doch die gefühlte Inflation der meisten Bundesbürger ist wohl deutlich höher und das nicht nur wegen der hohen Spritpreise. Die sogenannte gefühlte Inflation, wie sie zum Beispiel die Großbank UniCredit misst, lag im letzten Monat bei 3,6%, fast doppelt so hoch wie die echte. Woran liegt diese Differenz? Es liegt daran, dass wir Preiserhöhungen unterschiedlich wahrnehmen. Uwe Angenent, Chefvolkswirt der BHF Bank.
Gerade in der jetzigen Zeit ist es so, dass gerade die Güter, die viel gekauft werden, wie Nahrungsmittel und Benzinpreise, recht starke Preisanstiege zeigen. Und deshalb ist die gefühlte Inflation deutlich höher zurzeit als die tatsächliche Inflation.
Benzin ist so über 9% teurer als im Vergleich zum Vorjahr. Obst 9,2% und Mehl und Zucker sogar 30% und 20%. Auch der Tabak hat die letzten 10 Jahre im Schnitt 6% zugelegt. Umgekehrt gibt es aber auch Güter, die billiger geworden sind, was uns kaum aufgefallen ist. Möbel zum Beispiel, die kauft man eben nur alle paar Jahre. Oder auch Computer, Notebooks und Fernseher.
wenn Sie so einen Volkswagen PC nehmen, will ich ihn mal nennen, von Aldi, der kostet schon seit vielen Jahren um die 500 Euro. Allerdings ist damit immer eine qualitative Verbesserung verbunden und so, dass in der Preisrechnung die Preise für dieses Produkt sinken. Und das wird halt nicht wahrgenommen, weil die Preise sich am Ladentisch an für sich stabil halten. Ähnlich ist das bei Mieten zum Beispiel. Die werden zwar monatlich abgebucht, verändern sich aber nicht von heute auf morgen. Und da wird die Preisstabilität auch nicht wahrgenommen.
Die gefühlte Inflation lag übrigens die letzten Jahre im Schnitt nicht viel höher als die echte Inflation, nämlich bei 2,3%. Am größten war die Besorgnis der Bundesbürger im Herbst vergangenen Jahres. Da lag die gefühlte Inflation bei fast 5%.
Gefühlte Inflation, wie das entsteht, hat gerade Wolfgang Grün beschrieben. Gefühlte Inflation, das ist doch etwas, was Wählerstimmungen beeinflusst. Gefühlte Inflation, auch eine Größe, die Wirtschaftswissenschaftler in Betracht ziehen müssen. Professor Werner Hickel, Sie haben über 34 Jahre an der Universität Bremen gelehrt. Brachten Sie Ihren Studenten dort bei, gefühlte Inflation, alles nur Einbildung und kundiger Laien?
Nein, ich habe immer beides sehr unterschieden. Vor allem, als der Euro eingeführt worden ist, dann endgültig 2001, haben wir natürlich einen Preissprung gehabt und man muss in der Tat die gefühlte Inflation beobachten. Und es ist ja schon sehr gut erklärt worden, die Inflationsrate, beispielsweise der Lebenshaltungskostenindex, ist ja ein Warenkorb, da liegen Waren drin. Und da wird, die werden gewichtet mit dem Anteil, in dem sie bei den monatlichen Ausgaben eine Rolle spielen. Dann haben wir beispielsweise Preissenkungen, deutliche Preissenkungen im Internet-PC-Bereich. Aber nicht jeder kauft sich jeden Tag einen neuen PC. Und gefühlte Inflation wird vor allem bestimmt von den Produkten, von den Gütern und Dienstleistungen, die uns tagtäglich umzingeln. Und wenn dann beispielsweise die Energiepreise steigen, wenn auf der anderen Seite beispielsweise auch Nahrungsmittelpreise steigen, dann ist die gefühlte Inflation natürlich immer höher als die gemessene. Aber ich würde dann doch sagen, wir müssen die berücksichtigen, aber wir halten uns lieber an die gemessene Inflationsrate, weil das in der Tat der Durchschnittswert ist, der uns Auskunft gibt, wie sozusagen der gesamte Warenkorb sich entwickelt.
Professor Rudolf Hittel, vorhin hat uns der Heidelberger Politikwissenschaftler in der Sendung gestanden, ja, auch ich habe Inflationsangst, Sie nicht?
Also in meinem Umfeld gibt es viel Inflationsangst. Ich habe aktuell eigentlich überhaupt keine Inflationsangst. Im Gegenteil, ich halte Vorträge, ganz viele, und diskutiere sehr viel, warum beispielsweise die Politik, die die Europäische Zentralbank macht, warum das eigentlich keine Inflationspolitik ist. Und da gehe ich immer davon aus, dass der normale Mensch natürlich sagt, es ist ja ein Wahnsinn, was da passiert. Wenn die Staatsanleihen aus Krisenländern aufkaufen, beispielsweise aus Portugal, Spanien oder Griechenland, dann ist es ja nichts anderes als eine Geldschöpfung. Diejenigen, die die Papiere verkaufen, erhalten das Geld. Damit entsteht zusätzliches Geld, eine Geldschwemme oder Liquidität. Und wenn man jetzt naiv ist oder sozusagen an die alten Lehrbücher denkt, die natürlich nichts taugen aktuell, dann sagt man, ach du meine Güte, da entsteht ja ein unglaublicher monetärer Ausgabenüberhang. Aber wir stellen fest, dass bereits schon die Politik, die Jean-Claude Trichet 2010 bei der Europäischen Zentralbank eingeleitet hat, nämlich Anleihen aufzukaufen, dass sie nicht zum Inflationsanstieg führt. Und ich will jetzt mal erklären, warum das nicht der Fall ist. Wenn diese Liquidität, die da geschaffen wird, dieses zusätzliche Geld, wenn das wirklich nachfragewirksam würde, wenn es beispielsweise zum Lohnschub führen würde und mehr Güter und Dienstleistungen nachgefragt werden gegenüber der vorgegebenen Produktion, dann hätte man Inflation. Davon kann nicht die Rede sein. Ich fand es sehr wichtig, dass in einem vorangegangenen Beitrag klipp und klar gesagt ist, wir liegen heute bei der unkritischen Zielinflationsrate von 2%. Dass es die Menschen aufregt, es gibt ja schon eine biologische Theorie, die uns besagt, dass das in unseren Genen drin sein kann, ich verstehen. Aber ich kann wirklich sagen, die Politik, die gemacht wird, stabilisiert zurzeit die Finanzmärkte und erlöst keine Inflation aus.
Wie kommt aber dann Anshu Jain, einer der Chefs der Deutschen Bank, in einem Interview mit der Welt am Sonntag dazu zu sagen, Inflation, ja klar, die wird kommen, das ist eben der Preis für die Rettung Europas. Versteht ihr die Sachlage nicht?
Ja, mein Kollege Schmidt aus Heidelberg hat ja gewisserweise Verständnis gehabt. Ich muss Ihnen klipp und klar sagen, als ich die Äußerung gelesen habe, war ich mittelmäßig entsetzt. Und ich erlaube mir auch ganz vorsichtig zu sagen, möglicherweise ist die Aussage auch Unsinn. Die Behauptung, jetzt aufzustellen, der Euro sei nur zu retten durch die Rettungspakete, durch eine deutliche Inflationsrate, das halte ich für zutiefst falsch. Und ich würde gern mal die Beweisführung, es war ja nur ein Satz, die Beweisführung hören, wie beispielsweise der ESM, der Rettungsschirm, der jetzt mit 700 Milliarden nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Kraft tritt, mit dem im Grunde genommen die Anschlussfinanzierung der Schulden in Griechenland beispielsweise finanziert wird. Wie das zu Inflation führt, das muss er erklären. Ich halte die Aussage, ich spitze es doch ein bisschen zu, für relativ ausgemachten Unsinn.
Herr Hickel, wir werden gleich ein Lied hier hören, das widerspiegelt die Zeit der großen Inflation. Und der Sänger Fritz Hönig singt da mit Galgenhumor, ob wir sparen oder nicht, ist doch gleich. Das sehen viele derzeit auch so und ziehen ihr Erspartes vom Konto ab, legen es in Immobilien an, und zwar aus Angst vor Geldentwertung. Sind das alles Hysteriker? Bitte kurze Antwort.
Nein, das sind keine Hysteriker. Die wissen ganz genau, dass in den anderen Feldern nichts mehr viel zu verdienen ist. Wenn sie heute eine 10-jährige Staatsanleihe kaufen, kriegen sie nur 2%. Das ist praktisch die Inflation. Und dann sagen die Menschen, wir wollen ein bisschen Sicherheit und Rendite haben. Und deshalb gehen sie in die Immobilien. Das hat was damit zu tun, dass die anderen Vermögenswerte zurzeit so miserabel eine Rendite bringen.
Erläuterungen des Wirtschaftswissenschaftlers und Publizisten Rudolf Hickel. So. Und jetzt mal aufstehen und das Tanzbein schwingen. Das macht nämlich Spaß und vertreibt Ängste. Schönen Abend noch.